Branche vor 9. Eine Woche, ein Tag. Der Reise vor 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.
Ja, und von uns erstmal hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe. Mit mir natürlich am Start, wie jede Woche, der Chefredakteur und großer Netzwerker in der Branche, Christian Schmicke.
Und mit Audio Visions Chefin Sabrina Gander. Ich weiß gar nicht, wie ich zu der Ehre bei dir komme, meine Liebe.
Naja, ich finde, man merkt ja schon, dass du gut vernetzt bist. Und jetzt kommen wir ja auch gleich zu dem Talk der Woche wieder. Und du hast dir wie immer jemanden ausgesucht und ich finde es immer so spannend, in etwas reinzublicken, wo man ja nicht immer drinnen steckt, in eine Denkfabrik. Die haben ja in der Regel das Ziel, Einfluss auf politische Entscheidungen und die öffentliche Debatte zu nehmen. Und ich habe mir mal den Spaß erlaubt, lieber Christian, zu gucken, welches Land die meisten Denkfabriken, also Think Tanks hat. Ist ganz klar die USA mit 2203 und Deutschland hat gerade mal 266 Einrichtungen und ist damit auf Platz 7. Umso schöner, dass du eine Denkfabrik also ausgesucht hast, die sich sehr beschäftigt mit den Themen dieser Zeit. Und welche ist das und warum?
Mit meinem heutigen Gesprächspartner hatte ich übrigens bis dato noch gar nicht häufig Kontakt, aber das kann sich ja in Zukunft ändern. Marcel Klinge ist Vorstandsvorsitzender und Sprecher der Denkfabrik Zukunft der Gastwelt. Das ist ein Think Tank, der sich als überparteiliche inhaltliche Interessenvertretung für die Tourismus-, Hospitality- und Food-Service-Industrie in Deutschland versteht. Und mit ihm, der übrigens einige Jahre lang für die FDP im Bundestag saß, habe ich mich darüber unterhalten, welche Vorstellungen er und seine Organisation denn im Zusammenhang mit der bevorstehenden Bundestagswahl haben.
Dann hören wir mal rein. Hier kommt der Talk der Woche.
Hallo Herr Klinge.
Herr Schmicke, grüße Sie. Hallo.
Wir befinden uns sozusagen in der Schlussphase eines ja ohnehin sehr kurzen Bundestagswahlkampfes. Am 23. Februar wird neu gewählt und dann sehen wir mal, was dabei rauskommt. Gehe ich recht in der Einschätzung, dass das Thema Touristik, Reisen, Gastwelt im Moment in der Debatte keine große Rolle spielt?
Ich fürchte, da ist tatsächlich was dran. Also es ist natürlich ein sehr kurzer Wahlkampf, aber ein sehr intensiver dazu. Wenn ich mir aber die Nachrichtenlage einfach mal der letzten Woche anhöre, wird natürlich relativ wenig gerade über unsere Themen gesprochen. Also über dieses Thema Tourismus, Gastwelt, was für unsere Betriebe wichtig ist, ist ein ganz anderes Thema im Fokus. Das kann ich natürlich ein Stück weit nachvollziehen, weil es ja auch ein paar aktuelle Ereignisse gab, die auch Grund zu einer Debatte gab. Aber wir müssen natürlich als Branche auch höllisch darauf aufpassen, dass unsere Themen trotzdem stattfinden, weil wir natürlich sehr, sehr wichtige und zentrale Anliegen haben.
In jüngster Zeit hat sich ja gerade die Migrationsdebatte sehr stark zugespitzt. Und das ist dann auch im Bundestag sehr deutlich zum Ausdruck gekommen, angesichts des Abstimmungsverhaltens, das die CDU oder der CDU-Chef vor allen Dingen da an den Tag gelegt hat. Glauben Sie, dass die zunehmende Vehemenz dieser Debatte vielleicht der Gastwelt in Deutschland Schaden zufügen könnte?
Also mein Bauchgefühl sagt mir auf jeden Fall ja. Ich habe ja eigentlich gedacht, dass wir eher über das Thema Wirtschaft und Konjunktur in diesem Bundestagswahlkampf sprechen, weil wir sind jetzt im dritten Jahr, wo wir nicht signifikant wachsen als Volkswirtschaft. Ich glaube, es ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik. Aber aufgrund der aktuellen Ereignisse ist natürlich jetzt sehr stark über das Thema Flüchtlinge und Zuwanderung gesprochen worden. Was mich ein bisschen dabei stört, muss ich sagen, und es wird gern auch also immer wieder zusammengeworfen, dass natürlich diese beiden Themen an sich miteinander gar nicht so viel zu tun haben. Wenn wir über das Thema Flüchtlinge sprechen, dann sprechen wir über Leute, die Schutz suchen, die unsere Unterstützung brauchen, die aber irgendwann auch wieder zurückgehen. Ich glaube, das gehört dazu zu einem Schutzstatus. Und auf der anderen Seite haben wir das große, große, wichtige Thema für die Gastwelt, für unsere Wirtschaft insgesamt, wie wir eigentlich unsere Arbeitskräfte in Zukunft sichern. Sie wissen ja, Demografie ist ein ganz großes Thema. Die Demografiewelle kommt auf uns zu und deswegen würde ich mir wünschen und wir plädieren als Denkfabrik auch mal diese beiden Themen wirklich ganz konsequent zu trennen. Und wenn wir über Zuwanderung sprechen, sprechen wir nicht über Flüchtlinge, sondern wir sprechen über die Zuwanderung von Arbeitskräften, die wir natürlich in der Gastwelt als ein People-Business unbedingt brauchen für die Zukunft.
Auf die Zuwanderung von Arbeitskräften und deren Notwendigkeit werden wir sicher gleich noch etwas intensiver zu sprechen kommen, denke ich mal. Die Denkfabrik Zukunft der Gastwelt ist ja ausdrücklich kein Verband, Und versteht sich auch nicht so, sondern tatsächlich als Denkfabrik konstruiert. Und darunter, unter diesem Begriff der Gastwelt, verbergen sich ja sehr heterogene Unternehmen, auch sehr heterogene Aktivitäten und damit natürlich auch ziemlich heterogene Interessen. Wo drückt denn die Gastwelt insgesamt der Schuh am meisten im Moment?
Also die Denkfabrik ist auf jeden Fall eine Plattform von Unternehmern für Unternehmer und wir sind vom Selbstverständnis kein klassischer Verband, sondern wir wollen eher branchenübergreifend auch Menschen zusammenbringen, an Themen arbeiten und Politik auch mit wichtigen KPIs, sagt man auf Neudeutsch, also Schlüsselkennziffern versorgen, weil es natürlich sehr, sehr wichtig ist, dass wir in Berlin überhaupt als relevant angesehen werden. Und wenn natürlich jetzt jeder so ein bisschen auch selbst kommuniziert und jeder macht, was er will, wir haben insgesamt 80 Verbände, die sich politisch engagieren, also Gastweltverbände, das sind Daten aus dem Lobbyregister, die wir einmal im Jahr aktualisieren, dann ist natürlich wichtig, dass wir da stärker zu einer Koordinierung kommen, um eben mit den großen wichtigen Themen, also den Stellschrauben, auch in Berlin entsprechend stattzufinden. Was sind diese Stellschrauben? Aus meiner Sicht natürlich das ganz, ganz große Thema Resilienz. Also wie schaffen wir es, dass unsere Unternehmen auch Gewinne erwirtschaften, die Kostenentwicklung durch die Inflation, durch gestörte Lieferketten etc., die in der Energiepreise, die haben natürlich dazu geführt, dass viele Unternehmen gerade im kleinen mittelständischen Bereich am Limit sind, dass kaum noch Gewinne gemacht werden, dass Investitionen ausbleiben. Und ich glaube, da brauchen wir politisch jetzt eine ganz andere Unterstützung, dass sozusagen dieses Kostenthema in den Griff bekommen wird. Ich sage das mal auch als jemand, der dafür wirbt, dass man auch Betriebe übernimmt. Also welcher Nachfolger übernimmt einen Betrieb, wo es wirtschaftlich sehr, sehr schwierig aussieht. Also das ist ein großes Thema. Das zweite große Thema, was, glaube ich, für die gesamte Gastwelt relevant ist, ist natürlich das Thema Arbeitskräftesicherung. Ich habe es eben schon angesprochen. Wir stehen ja vor einer großen, großen, großen Welle, wo Menschen, die sogenannten Babyboomer, in Rente gehen. Da freue ich mich natürlich drüber, aber es sind in den nächsten Jahren viele Millionen, die aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden. Und das trifft natürlich so einen Dienstleistungsbereich wie die Gastwelt im besonderen Maße, weil wir im People-Business sind. Und man kann eben ein People-Business nicht ohne People führen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns auch strategisch als Branche insgesamt mit diesem Thema Fachkräftesicherung beschäftigen. Und das dritte große Thema aus meiner Sicht ist, wie können wir auch diese Transformationsthemen, also auf Neudeutsch Transformationsthemen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit für uns nutzbar machen. Ich glaube, es ist eine Riesenchance auch für die Gastwelt, sich da zu positionieren als jemand, der sehr nachhaltig ist und auch sehr stark auf Digitalisierung setzt. Aber das setzt natürlich ein Stück weit voraus, dass man auch mal Zeit hat zum Durchschnaufen und nicht nur den ganzen Tag am Kostenbrände eindämmen ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber diese drei großen Themen, also wie sieht es mit den Kosten aus? Wie schaffen wir es, dauerhaft Mitarbeiter an uns zu binden? Und wie können wir dann auch Zukunftsthemen anpacken? Das sind so aus unserer Sicht die drei ganz großen Stellschrauben, an denen wir möglichst alle auch gemeinsam arbeiten sollen.
Dann fangen wir doch mal bei der Kostenthematik an. Wo sehen Sie denn da die wichtigsten Stellschrauben, an denen die Politik tatsächlich auch drehen könnte?
Also tatsächlich ist die Liste hier sehr, sehr lang. Es fängt an bei der Maut, die natürlich Auswirkungen hat. Also die Lkw-Maut nicht nur für die Lebensmittelleute, die Waren von A nach B bringen, also die Lieferanten, sondern natürlich auch für die Restaurants, die teurer einkaufen müssen. Das Thema Energiekosten ist natürlich gerade im Hotelbereich, wenn Sie an Wellnessbereich und so denken, ein Riesenthema. Und ich glaube, da können wir auf jeden Fall einfach schon mal aufs europäische Niveau zurückgehen, bei den Netzentgelten als auch bei der Stromsteuer. Also da hat der Staat auf jeden Fall auch kleine Stellschrauben. Das Thema Umsatzsteuer auf Speisen ist natürlich ein großes, großes Thema, eine große Forderung der Branche
Auch ein
auch.
Dauerthema, ne?
Ja, es gibt ja auch viele gute Argumente tatsächlich dafür. Wir werben auch intensiv für die 7%. Wir fänden es sogar noch gut, wenn vielleicht nicht alkoholische Getränke auch noch dazu kämen, weil natürlich auch viele sehr getränkeintensive Betriebe bei uns in der Gastwelt aktiv sind. Aber der Punkt ist, wir wollen ja auch, dass normale Menschen, jetzt normale Familien, auch sich ein oder zweimal im Monat einen Restaurantbesuch leisten können. Und die aktuellen Zahlen, die wir haben, sind dahingehend, dass gerade die Einkommen unter 3.000 Euro immer weniger ins Restaurant gehen. Also es ist auch ein bisschen eine sozialpolitische Frage. Also das wäre, glaube ich, wichtig, dass wir bei den 7% die Unternehmen zum einen entlasten, aber auch Essen gehen bezahlbar machen. Das ist auch eine Stellschraube, wo der Staat natürlich Einfluss hat. Und da gibt es so ein paar Themen, die gar kein Geld kosten. Wir schlagen ja eine Förderbank vor, ähnlich wie in Österreich. Da gibt es die sogenannte Hotel- und Tourismusbank, die mit viel Branchen-Know-how dann aber auch ganz gezielt zinsgünstige Kredite gibt, die auch mit Barzuschüssen hilft. Ich glaube, so eine Förderbank würde helfen, auch Investitionen auszulösen. Wir sind ja auch im internationalen Wettbewerb, auch in den Grenzregionen. Also da gibt es einige Möglichkeiten, wo die Politik helfen kann. Overall würde ich aber sagen, was für uns einfach wichtig wäre, dass wir einen zentralen Ansprechpartner endlich in Berlin für unsere Themen brauchen. Wir haben aktuell 12 Ministerien, die für uns irgendwie teilzuständig sind. Ein bisschen wird das koordiniert vom Wirtschaftsministerium und vom Tourismuskoordinator. Wir schlagen aber vor, dass wir dieses Thema ins Kanzleramt holen, damit endlich diese ganzen Stricke in der Regierungszentrale für uns zusammenlaufen und dass wir endlich auch einen hochkarätigen Ansprechpartner haben, weil am Ende des Tages ist es sehr schwierig, wenn wir in Berlin nicht ausreichend wahrgenommen werden, da unsere Themen zu platzieren. Also das wäre sozusagen nochmal eine Forderung, die über allem steht.
Beim Thema Energiekosten überschneiden sich eure Forderungen ja durchaus auch mit denen anderer Gewerbe- und Industriebereiche, beispielsweise mit denen des produzierenden Gewerbes. Und das ist dann ja immer so eine Mischung aus, wir versuchen da gemeinsam vorzugehen und auch ein bisschen Konkurrenz, ne? Für wen ist das am wichtigsten, dass seine Kosten sinken? Wie groß sehen Sie denn die Chancen, dass da für das Gastgewerbe tatsächlich nach den nächsten Wahlen etwas drin ist?
Also ich glaube, in Berlin ist mittlerweile angekommen, dass wir was für die Konjunktur und die Wirtschaft machen müssen. Und wenn die Leute einfach wenig Geld in der Tasche haben oder nicht sicher sind, wie es weitergeht, dann halten sie sich einfach mit Ausgaben im privaten Bereich zurück. Das würden wir, glaube ich, auch so machen, super nachvollziehbar. Deswegen müssen wir da auch sozusagen ein positives Signal setzen. Wir persönlich setzen eher immer auf Themenkoalitionen. Und wenn natürlich bei den Energiekosten auch andere Branchen davon profitieren, finde ich das persönlich ein Vorteil dieser Forderung, weil das natürlich nicht so aussieht, als wir nur allein was für uns machen würden. Und man automatisch in Berlin auch ein bisschen dann so ein Lobbyvorwurf natürlich sehr schnell im Raum steht. Ich sag mal Stichwort Mövenpick-Steuer, da sind wir ja ganz schön durch den Kakao gezogen worden, obwohl es dafür auch viele, viele gute Argumente gab. Um mal zu überlegen, wenn wir eine Forderung haben, wer könnte davon noch profitieren, also eine breite Allianz zu bilden. Ich glaube, so funktioniert Lobbyarbeit in Zukunft. Und von dem Thema Energiekosten, also wenn wir die Energiesteuer auf das europäische Minimum reduzieren und die Netzentgelte reduzieren, dann profitieren viele mittelständische Betriebe. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig nochmal zu sagen, weil aktuell gerade große Unternehmen befreit werden von dieser Belastung, energieintensive Unternehmen, aber wir natürlich auch viele Unternehmen bei uns haben, die einen hohen Energiekostenanteil haben. Und da mit anderen gemeinsam an diesem Thema zu arbeiten, halte ich eigentlich für eine gute Idee.
Nun sind ja die Kassen des Staates im Moment nicht gerade prall gefüllt. Das Thema Schuldenbremse wird ja auch immer wieder diskutiert. Und das sind ja allgemein, gerade auch unter dem Vorzeichen, dass möglicherweise sowas wie Rüstungs- und Verteidigungskosten weiter ansteigen. Andere Kosten steigen ganz automatisch an, beispielsweise die, Sie sprachen es an, die für die Rente anstehen oder im Gesundheitswesen. Wie groß sind denn überhaupt die Chancen, dass sich unter diesem Vorzeichen eine Regierung dazu durchringen kann, auch noch an anderen Punkten auf Geld zu verzichten?
Herr Schieke, Sie sprechen einen ganz zentralen Punkt an. Unter den aktuellen Rahmenbedingungen, sprich die Schuldenbremse wird nicht reformiert, werden wir sehr wenig Gestaltungsspielräume haben, auch sehr wenig Spielräume haben, um Steuern und Abgaben zu senken. Das muss uns bewusst sein. Es ist ja spannend zu beobachten, dass die Parteien gerade, das ist einfach typisch Wahlkampf, das weiß ich aus 20 Jahren politischer Arbeit, die überbieten sich ja so ein bisschen gerade mit den ganzen Entlastungen. Aber wenn Sie das mal anschauen, da gibt es kaum eine Gegenfinanzierung. Dieser Tage ist vom Deutschen Institut der Wirtschaftsforschung, die haben sich das mal angeschaut, die haben ausgerechnet, dass etwa ein Viertel der Entlastung über das Wirtschaftswachstum finanziert werden kann, sprich drei Viertel baden-württembergisches Abitur müssen sozusagen dann entweder eingespart werden oder durch Steuern eingenommen werden. Und das muss uns ja bewusst sein, dass die Verteilungskämpfe nach der Wahl sehr stark sein werden. Und deswegen brauchen wir viele, viele gute Argumente für unsere Anliegen, die ja sehr berechtigt sind. Und wir haben in der Denkfabrik, aktuell fahren wir die Strategie, dass wir uns eher auf kleinere Forderungen konzentrieren und nicht mit einer ganz großen Forderung allein in die Diskussion gehen, in die Debatte, weil das natürlich auch so ein bisschen Alles-oder-Nichts-Spiel ist. Und viele, viele Kleinigkeiten aus unserer Sicht, die nicht so viel Geld kosten in Summe, könnten natürlich unseren mittelständischen Betrieben, und die Gaswelt hat immerhin 250.000 davon, also das ist ein großes Asset. Ich glaube, diese vielen kleinen Sachen könnten durchaus helfen. An was denke ich da? Also die Mautgeschichte, das Moratorium würde dafür sorgen, dass der Staat jetzt nicht aktiv weniger Geld einnimmt, aber dass sagen die Kosten in den nächsten Jahren nicht weiter ansteigen. Also Planungssicherheit. Wir machen uns stark für das Thema Mitarbeiterwohnung, dass wir dazu eine stärkere Förderung kommen. Die Gastweltbank, die Förderbank, von der ich eben sprach, die kostet eigentlich kein Geld. Da muss man vielleicht eine kleine Einlage machen, aber die finanziert sich von selbst. Also wir sollten mal gemeinsam überlegen, was nicht so viel Geld kostet. Mir fällt gerade noch ein, die Arbeitszeitflexibilisierung auf 48 Stunden in der Woche kostet den Staat gar nichts. Im Gegenzug, wenn wir sogar schaffen, dass die Leute wieder ein bisschen mehr arbeiten in Deutschland, kommen sogar Steuern und Abgaben wieder rein. Also ich glaube, das muss das Ziel sein. Also wir müssen ein bisschen kreativ sein.
Also schweben Ihnen bei dieser Arbeitszeitflexibilisierung dann 48 Stunden jede Woche vor oder soll das ein Maximum sein, was in Spitzenzeiten mal zur Anwendung kommen kann?
Genau, wir sind ja oftmals ein Saisonbetrieb und dann hat man mal eine schöne Feier, eine Hochzeit, einen Geburtstag, das wissen Sie alles, wo man vielleicht auch noch mal eine Stunde länger macht. Es ist übrigens auch nicht schlecht, dass man auch mehr Umsatz macht. Ich meine, die Betriebe müssen kostendeckend arbeiten. Und unser Vorschlag ist, dass man einfach die europäische Arbeitszeitrichtlinie 1:1 umsetzt und unseren Betrieben zusammen mit ihren Mitarbeitenden dann einfach selbst überlässt, wie sie das gestalten. Und die Idee ist, dass man maximal 48 Stunden die Woche arbeiten kann. Wir schlagen aber auch vor, dass wir Jahreskonten einführen, damit das eigentlich auch im Rahmen bleibt. Ich persönlich habe wenig Bedenken, dass das missbraucht wird, weil wir mittlerweile einen ganz anderen Arbeitsmarkt haben. Also früher hatte man einen Arbeitgeber-Arbeitsmarkt, sagt man so schön, wo der Arbeitgeber eine sehr starke Position hatte. Mein Eindruck ist heute, auch mit Blick auf den Arbeitskräftemangel, dass die Mitarbeitenden sich genau aussuchen, wo sie arbeiten wollen. Und wenn es der Arbeitgeber da übertreibt, glaube ich, wird das dauerhaft keiner mitmachen. Aber ein bisschen mehr Flexibilisierung, die nichts kostet, wäre, glaube ich, wichtig und sinnvoll, um einfach auch den Betrieb am Laufen zu halten.
Sie sprachen gerade die Idee einer Förderbank an, die zinsgünstige Kredite für Investitionen im Gastgewerbe ausgibt. Muss ich mir das so ähnlich vorstellen wie bei der KfW oder wie ist das konzipiert, idealtypischerweise?
Ja, das war schon ein Volltreffer, denn wir wollen die Bank, diese Gastweltförderbank, an die KfW andocken, weil da gibt es schon eine Banklizenz und die Idee ist, dass es im Grunde eine Unterabteilung wird. Die Herausforderung aktuell ist, dass natürlich viele Sparkassen und Volksbanken, die ja so der klassische Finanzierer auch im ländlichen Raum sind, wo ich herkomme. Ich war ja Abgeordneter im Schwarzwald-Baar-Kreis, also in Baden-Württemberg. Es ist halt so, dass oftmals da nicht so viel Branchen-Know-how da ist bei einem ganz normalen Bearbeiter von Krediten, die auch die Branche nicht immer verstehen und wir aktuell ein bisschen die Challenge haben, dass die Wirtschaftsdaten jetzt nicht so gut sind, dass die sagen, wir können jetzt im Gastrobetrieb oder im Hotel ohne große Sicherheiten Geld geben. Und so eine Bank würde dazu führen, dass die Leute, die da eine Entscheidung treffen, das Businessmodell einfach viel besser verstehen und dass wir natürlich einen ganz anderen, ja, Kreditzins bekommen, wenn das über eine staatliche Förderbank läuft. Und in Österreich, die gibt es, glaube ich, schon viele Jahrzehnte, die sind damit sehr, sehr erfolgreich. Und ich glaube, dass das wirklich eine tolle Sache wäre für uns, damit eben auch wir wettbewerbsfähig bleiben. Und man muss natürlich auch mal wieder investieren in Hardware, in Prozesse, in Digitalisierung. Und aktuell bleibt einfach zu wenig übrig. Deswegen wäre so eine Förderbank, glaube ich, ein kleiner Gamechanger, der relativ wenig Geld kostet.
Dann lassen Sie uns vielleicht doch noch ein wenig auf das Thema Arbeitskräftemangel oder Fachkräftemangel eingehen. Sie haben es schon erwähnt, da werden wir ohne Zuwanderung und ohne Menschen, die freiwillig zu uns kommen, um eben im Gastgewerbe, sei es in der Gastronomie, in der Hotellerie oder in anderen Bereichen zu arbeiten, mittelfristig überhaupt nicht auskommen, weil ja jetzt schon der Schuh an der einen oder anderen Stelle drückt. Was müsste denn da geschehen, um diese Migration, die gewünscht ist, zu erleichtern?
Also das Interessante ist, dass wir aktuell auf dem Papier noch gar keinen Arbeitskräftemangel haben in Deutschland, weil wir haben eine Höchstzahl an Beschäftigten. Auf der anderen Seite finden viele, viele Betriebe, die auch wirklich toll sind, die auch bereit sind, mehr zu bezahlen, finden keine Leute mehr, gerade im ländlichen Raum. Also da gibt es so eine Diskrepanz. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass das Thema Leistungsbereitschaft in Deutschland vielleicht auch nicht mehr ganz so ist. Und wir haben natürlich durch das Bürgergeld bei vielen auch so ein bisschen hervorgerufen bekommen, ja, lohnt sich das eigentlich noch zu arbeiten? Also ich glaube, das schwingt mit. Aber zu Ihrer Frage, wie können wir diesen Arbeitskräftemangel, ich spreche schon gar nicht mehr vom Fachkräftemangel, weil wir auch einfach Leute brauchen, die mal anpacken mit den Händen. Ich glaube, wir müssen zwei Sachen tun. Zum einen, wir müssen aktiv auf qualifizierte Zuwanderung setzen. Und nochmal, damit meine ich nicht das Thema Flüchtlinge, sondern wirklich, dass wir ganz gezielt in der Welt schauen, wer ist spannend für uns. Und viele wissen gar nicht, dass wir in Deutschland da gar nicht so gut aufgestellt sind. Die OECD macht immer ein Ranking, wie attraktiv sind jetzt also Länder für qualifizierte Zuwanderung. Und wir sind aktuell auf Platz 15 in der Welt, also im hinteren Drittel. Und ich dachte immer, das liegt an der Sprache vielleicht oder am schlechten deutschen Wetter. Aber tatsächlich ist die Schweiz auf Position 3. Und interessant ist zu beobachten, im gleichen Ranking, wenn es um das Thema Studieren in Deutschland geht, sind wir ganz vorne dabei. Aber also alle wollen bei uns studieren, aber keiner will bei uns arbeiten. Etwas zugespitzt. Also da müssen wir besser werden, um einfach auch attraktiv zu werden für Mitarbeiter. Mitarbeitende. Und anders als früher kommen die meisten neuen Mitarbeiter gar nicht mehr aus der Europäischen Union. Das war ja früher ein starker Quellenmarkt. Thema Kroatien sagt Ihnen sicherlich was. Die haben sich selber so gut entwickelt, dass die gar nicht mehr nach Deutschland kommen müssen. Sondern wir müssen unsere Fühler sozusagen auch ein bisschen weiter weg ausstrecken. Und da müssen wir einfach mehr tun. Also besseres Auslandsmarketing für das Thema Mitarbeiter. Wir brauchen natürlich auch schnellere Visa-Verfahren etc. Das ist wichtig. Das Zweite aber auch, wir können nicht den Arbeitskräftemangel ausschließlich über Zuwanderung decken. Das wird einfach von den Zahlen her nicht so funktionieren, sondern wir müssen auch noch mal schauen, was in Deutschland möglich ist. Wir haben aktuell eine Studie mit dem Fraunhofer-Institut gemacht. Da ist rausgekommen, dass wir in Deutschland über 2,8 Millionen junge Menschen ohne Berufsabschluss haben. Also für uns eine echt spannende Zielgruppe. Natürlich muss man da noch ein bisschen nachschulen. Ich finde auch, dass der Staat das ein Stück weit bezahlen muss, weil es kann auch nicht sein, dass wir immer ausbilden und alles auffangen und die Mitarbeitenden dann zum Nächsten gehen. Aber es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir uns auch noch mal darauf konzentrieren, junge Menschen ohne Berufsausbildung stärker für uns zu aktivieren. Wir haben mittlerweile wieder 3 Millionen Arbeitslose. Da werden es sicherlich nicht alle bei uns anfangen wollen und können, aber auch das ist keine unspannende Gruppe. Und die ganz große Gruppe, die wir stärker aktivieren müssen, sind die Teilzeitbeschäftigten und insbesondere die Frauen. Die sind super qualifiziert und da fehlt es halt oftmals am Thema Betreuung. Da muss der Staat besser werden. Ich glaube, dass das eine riesige Chance ist, auch bei diesen Gruppen einfach für eine Beschäftigung bei uns in der Gastwelt zu werben.
In diesem Zusammenhang ist ja das Thema Erleichterung von Visa-Verfahren auch immer wieder zur Sprache gekommen und das nicht erst seit gestern. Wo stehen wir denn da Ihrer Einschätzung nach in dem Prozess?
Also da wir ja unter uns sind, gewissermaßen, ist das natürlich schon auch ein Desaster. Ich war vor 2 Jahren beim Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt, da haben wir über das Thema Zuwanderung gesprochen. Da waren auch noch ein paar Staatssekretäre aus den Ministerien, die zuständig sind, Innenministerium und Arbeitsministerium dabei. Und da ist rausgekommen, dass die Auslandsvertretungen nicht mal einheitliche Unterlagen haben, geschweige denn, dass digitalisiert ist. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass wenn wir Leute haben, die gerne in Deutschland arbeiten möchten und die wir auch brauchen, ja, dass die natürlich so schnell wie möglich nach Deutschland kommen können. Ich würde, glaube ich, auch sagen, dass wir ein bisschen bei der Sprache Abstriche machen können. Ich meine, wenn die Englisch sprechen, ich meine, die Gastwelt, das Gastgewerbe ist sehr international. Ich glaube, da würde man in so einem ersten Schritt auch mit auskommen. Aber uns muss einfach bewusst sein, wir sind auf diese Arbeitskräfte angewiesen, wenn man ein People-Business ohne People eben dauerhaft nicht erfolgreich führen kann. Das heißt, wir brauchen schnellere Verfahren. Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter, wenn wir einen tollen Betrieb haben, der vielleicht auch ausbildet und der dann einen unbefristeten Arbeitsvertrag ausstellt, würden wir so weit gehen und zu sagen, das reicht. Nochmal, wir reden von qualifizierter Zuwanderung, weil natürlich, je komplizierter wir es machen mit der Anerkennung von Abschlüssen und dann müssen die erstmal ein Jahr vorher Deutsch lernen. Also je komplizierter wir es machen, desto höher ist die Absprungrate. Und dann müssen wir halt irgendwann als Land auch entscheiden, als Volkswirtschaft, wollen wir nun die Leute? Da muss man es denen so einfach wie möglich machen oder wollen wir sie nicht?
Dann lassen Sie uns doch abschließend nochmal auf ein ganz positives Thema blicken. Sie sagten eben, das ist ja alles eine tolle Branche, weil oft mit positiven Assoziationen belegt. Egal, ob es sich jetzt um Outgoing-Tourismus, also Auslandsreisen handelt, um Incoming oder um Reisen und Unterkunft im eigenen Land oder um Genuss, was ja mit der Gastronomie verbunden ist. Wie können wir denn als Branche oder als Branchen, muss man ja sagen, dieses Bild, dieses positive Bild von uns besser zeichnen?
Ich glaube, wir müssen 2 Sachen machen. Zum einen, lassen Sie uns einfach mehr über Gemeinsamkeiten dieser verschiedenen Branchen sprechen. Also die Gastwelt ist ja ein Vorschlag von uns und dem Fraunhofer-Institut, eben diese großen Bereiche Tourismus, Travel, die Hospitality, die Versorger, die Caterer und natürlich alle, die auch mithelfen. Also Mobility ist ja auch ein großes Thema, weil die Leute von A nach B kommen müssen, wenn sie reisen. Also ich finde, wir sollten stärker über Gemeinsamkeiten sprechen und im Grunde dieses Thema Gastlichkeit, Menschen eine gute Zeit zu bereiten, Menschen zu versorgen, das verbindet uns. Und mit diesem Blick haben wir wirklich ganz tolle Zahlen, 6,2 Millionen Mitarbeiter. Also wir sind der zweitgrößte Arbeitgeber und ich würde mir wünschen, dass wir stärker über das sprechen, was wir machen, positiv für unsere Gesellschaft, Arbeitsplätze. Wir sind in allen 11.000 Gemeinden in Deutschland aktiv. Aber neben diesen Wirtschaftsdaten ist uns nochmal wichtig zu sagen, wir leisten sehr viel auch für das soziale Miteinander in diesem Land. Also wo hat man eigentlich noch Orte, wo Menschen zusammenkommen können, wo man miteinander spricht, auch demokratisch diskutiert, wo kann man eine gute Zeit miteinander haben, wo kann man auch mal eine Auszeit nehmen aus einem stressigen Arbeitsalltag. Also all das findet ja bei uns in der Gastwelt statt, in ganz Deutschland und deswegen sprechen wir sehr, sehr gerne auch vom Herz unserer Gesellschaft, vom zweiten Wohnzimmer, vom Zuhause, wie Sie es nennen wollen. Aber diese stärker über unsere gesellschaftspolitische und soziale Arbeit zu sprechen, ist, glaube ich, ein großer Schlüssel, um eine andere Wahrnehmung und mehr Unterstützung auch politisch zu bekommen. Und ich finde es einfach schön, wenn wir ab und mal zeigen, was wir leisten, weil 6,2 Millionen Leute jeden Tag sich wirklich auch den Hintern aufreißen. Und ich finde, das wird viel zu wenig gewürdigt.
Lieber Herr Klinge, vielen Dank für die spannenden Einblicke und Positionen.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Die Branche von 9. Eine Woche, ein Talk. Der Reise von 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.